Zugleich im Namen des Vorstandes der Erwin von Witzleben Gesellschaft begrüße ich Herrn Militärdekan Kaiser, der Sie dankenswerterweise die Andacht halten werden. Als Mitveranstalter gilt mein herzlichen Gruß Herrn Brigadegeneral Rode, dem Kommandeur der Offiziersschule des Heeres. Ich darf dieses Willkommen mit einem besonderen Dank an Ihre Offiziere und Soldaten verbinden, die diese seit 2019 stattfindende Gedenkveranstaltung nun zum fünften Mal vorbereitet haben und mittragen. Herrn Oberstleutnant Greiner danke ich für die Hilfe des von Ihnen repräsentierten Fördervereins des Invalidenfriedhofes, der uns mit Dr. Klaus von Krosigk seit Anbeginn an unterstützt hat. Herzlich begrüße ich Sie, Herrn Generalleutnant Rohrschneider, als Vertreter des Führungsstabes der Streitkräfte und die Herren Generalmajor Graf von Kemanzeck, den Kommandeur des Landeskommandos Berlin, Brigadegeneral Uchtmann, den Kommandeur des Zentrums der Militärgeschichte und Sozialwissenschaften, Herrn Oberst Dr. Langer. Ich danke Ihnen für Ihr Kommen und das damit von Ihnen gegebene Zeichen. Ich begrüße die anwesenden Mitglieder der Familie von Witzleben und alle Ehrengäste. Ich freue mich sehr, dass unsere Offizierinnen und Offiziere und Träger des Erwin von Witzleben-Preises anwesend sind. Wo sitzen Sie? Bitte erheben Sie sich mal, damit Sie alle gesehen werden. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mit der diesjährigen Gedenkstunde am Todestag des ehemaligen Generalfeldmarschalls Erwin von Witzleben am 8. August 1944 in der Haftanstalt Plötzensee wenden wir uns erneut dem Nachdenken über den deutschen Widerstand und über die Zeit der nationalsozialistischen Diktatur in den Jahren 1933 bis 1944 zu. Hierbei geht es zuvörderst um die Person Witzlebens und seine herausragende Rolle als in Aussicht genommener Oberbefehlshaber der Wehrmacht bei dem verzweifelten Versuch, mit dem Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 und der Einleitung eines Staatsstreichs der Schreckensherrschaft ein Ende zu bereiten. Das tragische Scheitern des Versuchs, mit Hilfe eines militärisch geführten Staatsstreichs den Zweiten Weltkrieg zu beenden und die Freiheit zurückzugewinnen, ist wissenschaftlich umfassend erforscht und Teil der Geschichte der deutschen Freiheitsbewegung. Erwin von Witzleben hatte als der ersten Generale der Reichswehr frühzeitig das wahre Gesicht des nationalsozialistischen Gewaltregimes und die mit der von Hitler angezielten Kriegspolitik verbundenen Gefahren für die Freiheit, das Recht und die ethischen Grundlagen einer den Frieden gewährleistenden Ordnung des Staates und zugleich des dem Frieden dienenden Völkerrechts erkannt. Seine in seinem christlichen Glauben tief verankerten Auffassungen und sein politisches Verantwortungsbewusstsein, seine Entschlossenheit und sein persönlicher Mut machen ihn zu einem der bedeutendsten Repräsentanten des Widerstandes, wie dies auch für Generaloberst Ludwig Beck und Helmut James, Graf von Moltke, Julius Leber, Karl Gördeler und alle diejenigen zu gelten hat, die ihrem Gewissen folgten und nicht der Opportunität nachgaben und den Versuchungen der totalitären Diktatur anheimfielen. Alle, die ich hier nur beispielhaft nenne, waren sich der Gefahren des Widerstandes gegen die Gewalt von Anfang an im Klaren und waren bereit, ihr Leben zu riskieren. Bei allen genannten und den sie begleitenden Menschen oder zur Tat bereiten, ging es um die Essenz sittlich begründeter und zugleich existenzieller Entscheidungen. Es ging im wahrsten Sinne um die letzten Fragen menschlicher Existenz, wenn es darauf ankommt, standzuhalten gegen die Vollstrecker des Bösen, so wie dies Hans Bernd von Haften dem Blutrichter Freisler vor dem Volksgerichtshof zugerufen hat. Ein Zuruf, meine Damen und Herren, der wohl zu den entscheidenden Worten des gesamten Widerstandes zu zählen ist. Ich habe mich immer wieder gefragt, ob dies bis heute in Deutschland gehört und verstanden wurde. Eine Frage, die man sich gleichermaßen stellt, wenn man darüber nachdenkt, warum der 17. Juni 1953 am 3. Oktober 1990 als nationaler Gedenktag, wie von Hubertus Knabe am 5. Juni in einem Beitrag in der Frankfurter Zeitung dargestellt wurde, abgeschafft und durch den Tag der deutschen Einheit ersetzt wurde. Hatte das Gedenken an den Tag der Erinnerung an den Aufstand für die Freiheit 1953 wirklich ihre eigenständige Legitimation verloren? Der Philosoph Karl Jaspers hat schon 1931 in seiner heute wieder lesenswerten und auch gültigen Schrift Die geistige Situation der Zeit gesagt, ich zitiere, das Wesen der Freiheit ist Kampf. In seiner bedeutsamen Schrift zur Freiheit und Wiedervereinigung über die Aufgaben deutscher Politik aus dem Jahre 1960 formulierte er eindringlich, ich zitiere, politisch ist heute die alles entscheidende Wahl, die zwischen totalitärer Herrschaft und Freiheit. Hier allein liegt das unumgängliche Entweder-Oder. Zitat Ende. Dieser Kampf, meine Damen und Herren, braucht Vorbilder. Mehr denn je. Und insbesondere die Demokratie als Lebensform und Ausdruck der Ethik der Demokratie unserer Zeit. Es ist der Offiziersschule des Heeres maßgeblich dafür zu danken, dass sie an den Geist der Freiheit anknüpft und Erwin von Distleben aus der Randständigkeit des Vergessens befreit und damit zugleich in die historische Wahrnehmung zurückgeholt hat. Freier, Gräfin von Moltke, Ehefrau und auch politische Gefährtin ihres Ehemannes Helmut James von Moltke, dem Haupt des Kreisauer Kreises, hat bis zu ihrem Lebensende im Jahre 2010 wiederholt und eindringlich darauf hingewiesen, dass man die Geschichte des Widerstandes nur dann richtig verstehen kann, wenn man sich also den im Widerstand tätigen Menschen als Person zuwendet, wenn man ihr Wesen, ihren Charakter, ihr ganz persönliches Denken und Handeln erkennt. Sie kleidete ihr Denken in die Worte: Man muss viel mehr ins Menschliche gehen, wenn man die Geschichte befragt. Deshalb bedauere ich die Art und Weise, wie man heute in Deutschland mit dem ganzen Widerstand umgeht. Der 20. Juli 1944 ist nach wie vor ein schwieriger Tag der deutschen Geschichte. Kein Vorschlag, diesen Tag in den Rang eines nationalen Gedenktages, allzumal als Teil der nationalen Identität zu erheben, wie immer vorgeschlagen wurde, bis in jüngster Zeit, ist nie wirklich gehört, bedacht oder gar staatspolitisch aufgenommen worden. Es sei nur erwähnt, dass es keinen Lehrstuhl für Widerstandsforschung an einer deutschen Universität gibt. So, als sei das Thema ohne Bedeutung und eben nicht integraler Teil unseres nationalen Selbstverständnisses oder gar der breiten politischen Bildung. Dieser Hinweis ist nicht nur oder gar beiläufig richtig. Er ist auch deswegen notwendig, weil vielfach übersehen worden ist, dass alle Menschen, also die Männer und Frauen des Widerstandes, in ein persönliches Umfeld eingebettet waren, das ihr Denken und Handeln bestimmte. Keiner von diesen war ein törichter Held oder eine Heldin, die sich unbedacht in Gefahr begaben. Sie waren Väter und Mütter, Söhne und Töchter, Eheleute oder Verlobte, die leben wollten, um der Zukunft eines anderen Deutschland, um einer anderen humanen Ordnung ihres Landes, um eines Europa des Friedens willen, um Recht und Gerechtigkeit und soziale Verantwortung wiederherzustellen. Gleiches gilt für die innere Emigration der Schriftsteller und Dichter und das politische Exil, die sich in dem Substanz ihres Tuns als Treuhänder des geistigen und kulturellen Erbes verstanden haben. Hat man begriffen und anerkannt, welche entscheidende Rolle die meisten Frauen im Widerstand nicht nur gespielt, sondern mitverantwortlich ausgefüllt haben? Hat man begriffen, dass viele der aktiven Widerstandskämpfer ohne diese menschliche, seelische und solidarische Unterstützung ihren schweren und auch bitteren Weg unter tatsächlicher Lebensgefahr nicht hätten gehen können? Freier von Moltke hat dies stellvertretend für die Frauen im Widerstand zum Ausdruck gebracht, als sie auf eine entsprechende Frage ausdrücklich formulierte, ich zitiere: Was mein Mann getan hat, habe ich bejaht, von Anfang bis Ende. Ich wusste immer, dass es auf Leben und Tod geht. Rosemarie Reichwein sagte auf die gleiche Nachfrage, was mein Mann machte, bejahte ich. Da waren wir uns völlig einig. Selbst dann, wenn viele der Frauen und Mütter um des Schutzes der Familie und ihrer Kinder willen nichts oder nichts Genaues, zu wenig oder zu spät davon wussten, in welcher Gefahr sich die Widerstandskämpfer für sich selbst und die Familien befanden, so ist doch klar, dass sie alle von ihren Nächsten begleitet und mitgetragen wurden. Es gab das beredte Schweigen und dennoch die Wahrheit, wie sich an fast allen überkommenen Briefen, Aufzeichnungen nachvollziehen lässt. Freier von Moltke hat offen am Ende ihres Lebens beklagt, dass sie eben nicht als Widerstandskämpferin anerkannt worden ist. Wer heute die in zwei Bänden vorliegenden Briefwechsel von ihr und ihrem Mann liest, begreift doch sofort, dass ihre Aussage berechtigt ist. Eine Bilanz also, die für die größere Zahl der Frauen des Widerstandes gilt. Ohne Elsa von Witzleben wäre Erwin von Witzleben, ohne Erika von Treskow wäre Henning von Treskow nicht imstande gewesen, die bedeutsamen Gestalter des militärischen Widerstandes zu werden. Dies gilt auch für Anne-Doro Leber, Frau des Sozialdemokraten Julius Leber, Annemarie Reichwein, für die Frauen des Kreisauer Kreises, für die jungen Menschen und Studenten der Weißen Rose, für Gördelers Ehefrau Anneliese, für seine Tochter Marianne Meyer-Kramer, für das familiäre Umfeld von Dietrich und Klaus Bonhoeffer und deren Schwester Ursula Schleifer, für Gerhard und Sabine Leibholz, die ich hier alle nur stellvertretend für andere, wie auch Isa Vermehren, Barbara von Haften und Nina Gräfin Stauffenberg nennen kann. Es geht bei alledem um die Wahrnehmung des Substantiellen, um die entscheidende menschliche Essenz der Menschen, die nicht mit den vorletzten, sondern mit den letzten Fragen des Lebens unter der Herrschaft des Bösen konfrontiert wurden. Isa Vermehren, die nach dem Kriege als Ordensschwester tätig wurde, weist in ihrem eindrucksvollen Bericht über ihre Haftzeiten in den Konzentrationslagern Ravensbrück, Buchenwald und Dachau unter dem Titel Reise durch den letzten Akt aus dem Jahre 1979 auf die Menschen vollständig erfassende Gewalt des totalitären Regimes, auf die furchtbaren Auswirkungen auf die individuelle Existenz und die Lebensbeziehungen unter den Menschen hin und spricht von der Zerstörung natürlicher Gefühlsgebundenheit. Das ist es, was wir nicht vergessen dürfen, wenn wir nach einer Antwort darauf suchen, was auch den Frauen im Widerstand aufgebürdet worden ist. Edelgard Reimer, die Tochter von Erwin von Witzleben, war von ihrem Vater vor dem ganzen Wissen über die Aktivitäten ihres Vaters von ihm bewusst bewahrt worden. Das galt nicht mehr am Ende des Weges. Sie war ihrem verwitweten Vater nicht nur eine liebevolle Stütze, sondern wusste, dass das Ende seines Weges entschieden war. Das ist in der umfassenden Biografie von Georg von Witzleben deutlich geworden, die erst im Jahr 2013, rund 69 Jahre nach dem Staatsstreich, vorgelegt werden konnte. Erst dann wurde Witzleben aus dem Schatten gelöst, dem er weitgehend zum Opfer gefallen ist. Die Frauen des Widerstandes mussten nach dem Ende des Krieges alle Testate, urkundlich gefertigte Dokumente und Zeugnisse, sogar eidesstattliche Erklärungen über die Tätigkeiten ihrer Männer als aktive Teilnehmer des Widerstandes beibringen. Dieser schmerzvolle, zu Teilen würdelose Prozess bis hin zu rechtlichen Auseinandersetzungen ist erst im Jahr 2022 durch die Biografie von Mario Müller über den Anwalt des Widerstandes Fabian von Schlabbendorf dank der erstmaligen Öffnung des Nachlasses detailliert bekannt geworden. Der Widerstand, meine Damen und Herren, musste also testiert werden. Und manche dieser schmerzvollen Vorgänge reichen bis in die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts zurück. Viele der Frauen des Widerstandes zogen sich zurück. Gab es doch keine Hilfe in der Zeit schwerer Not. Bücher mit dem Titel Heldenkinder, Verräterkinder zeigen, wie schwierig es wurde, aus dem Schatten der Ereignisse herauszufinden, um eine neue Identität zu finden. Hat man nicht gewusst, was dies auch für die Kinder des Widerstandes auf der Suche nach dem Bild der verlorenen Väter und ihrer Verwandten bedeutet hat? Welch ein Schatten auf der Suche nach den Vätern, deren Tod und Ermordung sowieso das ganze Leben beherrscht hat. Es war die Gegenwart der Vergangenheit, die nicht nur das Leben der Frauen und Kinder des Widerstandes verdunkelte, es war der Tod, der einen nahezu beherrschenden Platz in den Familien eingenommen hatte. Alle diese Folgen der totalitären Gewalt kehren wieder zurück und sollten wahrgenommen werden. Gerade im Blick auf die 80. Wiederkehr des Gedenkens an den Widerstand im nächsten Jahr muss die Frage gestellt werden, was Deutschlands Position zum Widerstand ausmacht. Ist etwa die Sorge des Militärhistorikers Sönke Neitzel nicht von der Hand zu weisen, der in seiner Militärgeschichte deutsche Krieger vom Kaiserreich zur Berliner Republik vom August 2022 resümierend voraussagt, dass es in 15 oder 20 Jahren wohl keine Treskow und keine Heusinger Kaserne mehr geben wird, weil jene, die für das Vermächtnis dieser Männer, ergänzend sei von mir hinzugefügt, und Frauen des Widerstandes in Gesellschaft und Politik streiten will, immer weniger werden. Drohen weitere Rückzugsgeflechte, so fragt er. In der jüngst erschienenen Geschichte der Bundeswehr, die Bundeswehr von der Gründung bis zur Zeitenwende im Frühjahr dieses Jahres, publiziert von Wilfried von Bredow, verfasst, spielt der Widerstand vom 20. Juli in dem Kapitel Tradition und Selbstwertgefühl eine nachdenklich stimmende Rolle, wenn es dort heißt, ich zitiere, diesen Offizieren galt zwar seit der Gründung der Bundeswehr ein ehrendes Gedenken von Regierung und Parlament, in Bundeswehr und Gesellschaft gab es jedoch vielfach innere Vorbehalte, die allerdings nur bei der extremen Rechten zum Vorwurf des Verrats an Deutschland aufgeblasen werden. Zitat Ende. Diesen Beurteilungen stimme ich selbst nicht zu, da meine tatsächlichen Erfahrungen im Umgang mit der Führung der Bundeswehr zeigen, dass der Widerstand seit der Gründung der Bundeswehr als Ganzes tadellos als Teil der Identität positiv und zustimmend verstanden wird. Weiß das der Staat? Allerdings muss ernst genommen werden. Angesichts der stattgefundenen Vorgänge im Lager der extremen Rechten, wie auch bei der sogenannten AfD, sich Stauffenbergs und der sogenannten Würmerfahne und damit des Widerstandes für ihre Politik zu bemächtigen sucht, damit ist ein Signal gegeben, das nicht länger überhört und verharmlost werden darf. Am 20. Juli hat die AfD im Innenhof der Bendlerstraße bei der zentralen Gedenkfeier einen großen Kranz niederlegen dürfen. Neben dem Kranz des Bundespräsidenten, neben dem Kranz der Bundesregierung, neben dem Kranz unserer Organisation. Ein Skandal und nicht hinnehmbar. Nun ist der Krieg in aller Erbarmungslosigkeit wieder in unseren Alltag zurückgekehrt. Der Krieg in der Ukraine und der Krim, die anscheinend vergessen werden sollen, zeigt uns das wahre Gesicht von Menschenverachtung und grenzenlosen imperialen Wahnvorstellungen und Vernichtungswillen in bisher ungeahntem Ausmaß. Es geht bei alledem um unsere nicht nur politische Wahrnehmung. Es geht um die Frage, wie wir uns gegenüber den neuen Gefahren für unsere persönliche Existenz und den weiteren Bestand unserer freiheitlichen und demokratischen Staats- und Gesellschaftsordnung verhalten und stellen. Im wohlverstandenen Sinne geht es also um die Frage, wie wir uns selbst und unsere nationale Identität verstehen. Es ist danach zu fragen, ob wir begreifen, dass unsere Ordnung und ihr Bestehen nicht ohne eine wertorientierte und letztlich, so sage ich ausdrücklich, transzendentale Bindung bestehen kann. Hier liegt der Kern der Frage, ob wir standhalten können. Sind wir noch brauchbar? Das ist eine Frage, die Dietrich Bonhoeffer gestellt hat, der wir nicht ausweichen dürfen. Namens des Vorstandes und Kuratoriums der Erwin von Witzleben Gesellschaft danke ich der Offiziersschule des Heeres als einem herausragenden Repräsentanten der Bundeswehr für ihren heutigen wiederholten Einsatz. Die Erinnerung an den heute zu Ehrenden zu bewahren und auch das Vermächtnis des gesamten Widerstandes zu verdeutlichen und uns gemeinsam darum zu bemühen, die Rolle der Frauen im Widerstand hervorzuheben. Es ist nicht angeraten, an Helden zu erinnern, die sich mit rituellen Worten eher von uns entfernen und die weiterreichende Interpretation des Kampfes um die Freiheit nur erschweren. Mit aller Behutsamkeit richte ich meinen Blick auf die 80. Wiederkehr des 20. Juli 1944 am 8. August 2024 und damit auf den 20. Juli 2024. Es ist Zeit für ein neues, klareres Verstehen des wahren Vermächtnisses und zugleich des dann neu zu bestimmenden Auftrages. Ich verneige mich vor Erwin von Witzleben und vor dem Mut des Herzens der Frauen des Widerstandes. Ich danke Ihnen.